So, guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, gestern habe ich das Gleiche gesagt, heute bin ich mal wieder da. Also ich freue mich, dass ich hier bin und ja, freue mich, dass wir Gemeinschaft haben. Und möge der Herr einfach Segen geben zu diesem Thema. Das Thema, die Gnade. Die Gnade ist ein gewaltiges Thema der Bibel, der Heiligen Schrift. Schon im Alten Testament begegnen wir dem Wort Gnade. Leider kommt das in den meisten Übersetzungen nicht voll zur Geltung. Eigentlich möchte ich fast sagen, fast in allen, mindestens in gängigen, nicht voll zur Geltung. Beginnen wir damit. Nun ist es so, dass es in der hebräischen Sprache zwei Wörter für Gnade gibt. Das erschwert die Übersetzung. Wie soll man die Begriffe unterscheiden? Das gängigste Wort für die Gnade ist Chen in der Grundform Hanan. Es bildet Verben. Bei diesem Begriff geht es um die handelnde Gnade Gottes. Beispiel: Noah fand Gnade in den Augen Gottes. Dort steht dieses Wort Chen. Wir kennen das alle auch aus dem Namen Johannes. Er heißt Johanan. Der Herr gibt Gnade, der Herr ist gnädig. Der zweite Begriff lautet Chesed. Kennen wir die Chassidim zum Beispiel. Viele Übersetzer tun sich sehr schwer damit. Es ist eher ein ideeller Begriff, ein Wesensbegriff, denn er bildet keine Verben mit einer einzigen Ausnahme in Psalm 18 und 2. Samuel 22, die gleichen Texte. Dort kommt es jeweils in einer reflexiven Form vor. Wie schwer man sich mit diesem Begriff tut, das sieht man aus den gängigen Lexika. Pons zum Beispiel, bekanntes griechisch Lexikon für alle, die hebräisch Lexikon, die Hebräisch lernen müssen. Dort steht, jetzt haben wir es. Gott steht Güte, Liebe, Treue, Glaube, Solidarität, Schönheit, Anmut, das Wort Gnade fällt. Gesenius, das vielleicht bekannteste wissenschaftliche Lexikon, Güte, Liebe, Freundlichkeit, Wohlwollen und anderes, auch hier fällt die Gnade. Im modernen Lackenscheid-Lexikon heißt es dann Gunst, Gnade, Gefallen, Gefälligkeit und im Lexikon der revidierten Elberfelder Übersetzung kommt es dann tatsächlich vor. Güte, Gnade, Treue, das klingt schon besser. Viele Brüder oder verschiedene Brüder übersetzen das mit Huld, da kann ich mich gar nicht mit anfreunden. Meine erste Hebräischlehrerin, Miri Rosenberg, deren zweite Muttersprache Deutsch ist, sagte bei einem biblischen Text, den wir miteinander übersetzten, als das Wort Chesed erschien, Chesed, das bedeutet einfach Gnade. Miri ist religiös, ging auf eine religiöse Schule und sie hat ein gutes Gespür für die Bibel. Die Lexika dagegen sind wissenschaftlich. Ich habe das alles genau überprüft, alle Stellen. Und es ist wirklich richtig. Chesed ist einfach für mich Gnade. Und Chesed kommt 183 Mal im Alten Testament vor, das ist eine ganze Menge. Dann gibt es den Chassid, das ist der Fromme. So steht meistens in den Übersetzungen der Fromme. Und da steht dann der Chassid drin, der Gnadenträger, der Begnadete ist das eigentlich. Und es gibt dann die religiöse Organisation der Chassidim, das sind einfach die Begnadeten. Und das Wort Chassid kommt 35 Mal im Alten Testament vor, also auch nicht ganz wenig. Die nicht revidierte Elberfelder Wiedergabe, also die alte Elberfelder Übersetzung, übersetzt grundsätzlich das Wort Chesed mit Güte, von etlichen Ausnahmen abgesehen. Und die revidierte Elberfelder Wiedergabe hat mehrfach das Wort Güte verlassen und die Übersetzung Gnade gewählt. Besonders auffallend ist das aber in der neuen Schlachterübersetzung. Als Beispiel sei Psalm 136 erwähnt, wo 26 Mal der Begriff vorkommt, denn seine Gnade währt ewiglich. Und so übersetzt Schlachter, ich glaube auch die Elberfelder revidiert, übersetzt so. Also hier ist ein kleiner Wandel eingetreten. Ich wollte das nur als Einleitung sagen, weil wir das in unseren Übersetzungen nicht immer erkennen können. Aber es ist einfach so. Für mich ist das alttestamentliche Wort Chesed Gnade, und so übersetze ich das auch. Gnade ist, was ist Gnade? Gnade ist das umsonst Gottes. Nochmals. Gnade ist das umsonst Gottes. Er gibt alles umsonst. Alles aus seiner Gnade. Alles aus seiner Fülle, wie wir aus der Einleitung in Johannes 1 gehört haben. Alles umsonst, aus seiner Fülle, das ist zutiefst Gnade. Die Gnade ist auch ein Ausdruck seiner Zuneigung zu uns. Und dazu jetzt eine Bibelstelle. Einmal kommt das Wort in der Beziehung von Mensch zu Gott vor, und das ist Jeremia 2, Vers 2. Da sagt Gott zu Israel: Ich habe dir gedacht der Gnade deiner Jugend. Nun, wir können Gott gegenüber keine Gnade geben, und deshalb müssen wir hier Zuneigung übersetzen. Aber das war einfach auch die bedingungslose Hingabe an Gott, die hier gemeint ist. Auch wir haben Zuneigung zu Gott, auch in dieser Beziehung könnte man vielleicht das Wort Gnade mit anführen. Aber das ist nicht die Grundlage, so die Grundlage der Bibel. Gnade ist ein Wesenszug Gottes. In der großen Gottesoffenbarung 2. Mose 34, Vers 6 lesen wir: Barmherzig und gnädig ist der Herr. Chanun, dort steht das Wort Chanan wieder, gnädig ist der Herr. Voll Gnade und Wahrheit, dort steht Chesed. Voll Gnade und Wahrheit. Gott ist voll Gnade und Wahrheit. Diese zwei Wörter stehen übrigens öfters im Alten Testament zusammen und auch im Neuen Testament. Wir haben es vorhin gelesen, ich lese es noch einmal. Die Erfüllung finden wir in Johannes 1, Vers 17. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Er bringt die Gnade. Mose hat das Gesetz gegeben. Er ist Gnade und Wahrheit. Wir wollen allerdings den Schwerpunkt auf die Gnade legen. Dass die Gnade aus seinem Wesen herauskommt, erkennen wir auch aus Vers 16 in Johannes 1. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen. Gnade um Gnade. Auch wir, die wir hier sitzen. Es ist tatsächlich so, Gott ist auch Gnade, er identifiziert sich mit der Gnade. Wir lesen im Psalm 144 in Vers 1, dass Gott mein Fels ist. Das verstehen wir alle, lernen wir schon in der Sonntagsschule. Aber dann kommt Vers 2, dass er, du bist meine Burg und meine Gnade und meine hohe Feste und mein Retter, mein Schild und der, auf den ich traue, der mir mein Volk unterweist. Du bist meine Gnade, geradezu eine Eigenschaft Gottes. So wie er mein Fels ist, ist auch meine Gnade. Das bedeutet auch, Gnade ist sein Wesen. Und so kann Petrus in 1. Petrus 5, Vers 10 schreiben, er ist der Gott aller Gnade. Ohne ihn hin, aller Gnade, nicht aller Gnaden. Gott aller Gnade. In Jeremia 31, Vers 3 steht das wunderbare Wort: Jahweh ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen meine Gnade. Gott hat uns geliebt und hat sein Israel geliebt. Und deshalb lässt er ihm fortdauern seine Gnade. Und noch das wunderschöne Wort aus Micha 6, Vers 8. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert Jahweh von dir, als Recht zu üben und Gnade zu lieben. Nicht wahr? Gnade zu lieben. Und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Gnadelied oder Liebe zur Gnade haben, das ist hier gemeint. Aber im Text steht eigentlich Liebe der Gnade zu haben. Also auch die Gnade hat in sich Liebe. Aber zum besseren Verständnis übersetze auch ich, die Gnade zu lieben. Gnade und Liebe gehören zusammen. Die Liebe hört nicht auf, so lesen wir in 1. Korinther 13, Vers 8. Und damit hört auch die Gnade nicht auf. Auch das überhören oder überlesen viele Menschen, als ob die Gnade irgendwie aufhören würde. Nein, nein, nein. Die Liebe hört nicht auf und die Gnade hört nicht auf. Und deshalb ist auch die Formulierung Liebe der Gnade so wichtig. Und solange es Liebe gibt, gibt es auch Gnade und umgekehrt. Und wie ich schon sagte, Liebe hört nimmer auf und auch die Gnade nicht. Das war jetzt das Alte Testament, eigentlich ein Blick hinein. Natürlich bei 183 Stellen habe ich nur ein paar jetzt erwähnt. Man könnte noch fortfahren und über die Gnade im Alten Testament weitersprechen. Doch gehen wir nunmehr zum Neuen Testament. Auch hier zunächst ein sprachlicher Hinweis. Charis ist die Gnade und Charisma ist die Gnadengabe, das wissen wir alle. Charisma bedeutet, was Gott aus seiner Gnade herausgibt. Erwähnt muss noch werden, dass es auch das Wort Gabe gibt, zum Beispiel Epheser 2, Vers 8. Dort wird aber das griechische Wort Doron verwendet und das bedeutet einfach Gabe. Wir leben heute in der Gnadenzeit. Es ist die Zeit der Gemeinde, in der Gott seiner Gemeinde, dem Leib Christi oder der Leibesgemeinde, seine ganze Gnade zukommen lässt. Dazu nenne ich jetzt die grundlegenden Verse aus dem Brief an die Epheser. Diese 6 Verse oder wie viel ich jetzt vorlese, das ist so das Grundgerüst im Epheserbrief für die Gemeinde. Und deshalb wird er auch so gern gelesen, weil hier ganz Grundlegendes steht über die Gemeinde. Ich beginne mit Epheser 1, Vers 7 und fahre dann fort mit Epheser 2, Vers 4 bis 9. Ich lese 1, 7. In welchem, das ist Christus, wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Er hat uns den Reichtum seiner Gnade gegeben, indem er uns vergeben hat. Jetzt kommt Epheser 2, 4 bis 9. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Wieder ein Wort der Gnade, hier dann die Errettung. Zuerst war es die Vergebung. Und hat uns auferweckt und mitsitzen lassen den himmlischen Ördern in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Zeitaltern oder Äonen, denn sind wir bei Vers 7, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweise in Christus Jesus, nicht wahr? Den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade will er uns geben, das umsonst, alles umsonst, aus seiner Liebe und aus seiner Fülle heraus. Jetzt Vers 8, denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das sich niemand rühme. Durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, da ist dieses Wort Doron gemeint, nicht aus Werken, auf das sich niemand rühme, vor Gott rühme. Wir können von uns aus gar nichts tun. Wir können niemals sagen, ich habe mich bekehrt. Der Glaube ist Gottes Gabe. Und dazu nochmals Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Glaube ist seine Gabe. Es ist seine freiwillige Zuwendung, wie man hier vielleicht auch übersetzen könnte. Und dann hat er uns vergeben, wie wir gelesen haben, nach dem Reichtum seiner Gnade. ganz gewaltig, dass er uns aus seiner Gnade heraus alles vergeben hat. Und praktisch dazu für uns, auch wir sollen gegenseitig Gnade erweisen. Dort steht im Allgemeinen vergeben, was auch richtig ist. Aber dort, von dem Wort, um das es sich jetzt handelt hier, das ist Epheser 4, 32, da steht eben Gnade erweisen und das ist vergeben. Also noch einmal, wir sollen uns gegenseitig Gnade erweisen und das zeigt sich in dem, dass wir gegenseitig vergeben, weil uns auch Christus oder der Vater durch Jesus Christus aus seiner Gnade heraus alles vergeben hat. Und dann kommt noch etwas hinzu. Wir sind nicht nur, uns hat nicht nur vergeben oder nicht nur gerettet, sondern er hat uns auch gerechtfertigt durch seine Gnade. Das steht jetzt in Römer 3, Vers 24 und in Titus 3, Vers 7. Er hat uns auch gerechtfertigt aus seiner Gnade heraus. Wir können in unseren Evangelisationen nur den Samen ausstreuen. Gott muss die Gabe des Glaubens schenken. Und wenn wir gläubig geworden sind, dann gibt er uns die Gnade der Errettung und die Gnade der Vergebung, der Vergebungen und der Sünden, um es einfach auszudrücken. Und es ist seine Entscheidung, wem er den Glauben schenkt und wem nicht. Ein hartes Wort, nicht wahr? Wir kämpfen um viele Menschen, beten jahrelang oder ein Leben lang für gewisse Menschen, und sie kommen nicht zum Durchbruch, nicht zum Glauben. Es ist einfach Gottes Entscheidung und Gottes Gabe. Und das nennt die Bibel dann auch Erwählung. Es ist eben seine Erwählung, wenn er jemanden herausgreift und nicht unsere gute Evangelisation und Verkündigung, die wir vielleicht gegeben haben. Also noch einmal, das nennt die Bibel Erwählung. Die Erwählung darf uns aber nicht hochmütig machen, sondern sie muss uns demütig machen gegenüber denen, die nicht glauben können. Auch das muss gesagt werden. Wenn wir Glaube, Gnade, Vergebung, Rechtfertigung und Rettung von Gott empfangen haben, dann sind wir nicht für uns selbst da, sondern zum Segen für andere. Das hören wir immer wieder in unseren Vorträgen. Das ist auch wichtig. Wir sind zum Segen für andere da. Und das ist der Sinn und das Prinzip der Erwählung. Auch in der sogenannten Ewigkeit sind wir nicht für uns selbst da, sondern zum Segen für die, die auf dem Wege der Zurechtbringung sind. Die Gemeinde wird mitwirken an den Zielen Gottes. Das lesen wir in 2. Korinther 1, Vers 20. Habe ich auch gestern schon erwähnt, erwähne ich dann immer wieder. So, und jetzt haben wir Gnade, Empfangung, Rettung, Vergebung und noch einiges andere, auch Rechtfertigung. Und jetzt arbeitet die Gnade an uns. 1. Korinther 15, Vers 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, schreibt Paulus. Und seine Gnade ist nicht vergeblich gegen mich gewesen, nicht wahr? Da dürfen wir auch für uns sagen, dass die Gnade Gottes doch für mich und für uns nicht vergeblich ist. Noch einmal, seine Gnade ist nicht vergeblich gegen mich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle, nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir war. Aha, seine ganze Arbeit kam nicht aus seiner Kraft heraus, sondern die Gnade Gottes hat ihn dazu befähigt, diesen ganzen Dienst, auch sein ganzes Leiden durchzustehen und zu schaffen, sage ich mal. Wir können nichts aus uns selbst tun. Das trifft vor allem unser geistliches Tun und unser geistliches Wachstum. Ja, selbst unser weltliches Tun ist davon betroffen. Jesus sagt zu seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 5, in Verbindung mit dem Gleichnis vom Weinstock, denn außer mir könnt ihr nichts tun. Das bedeutet, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Er hat die Gnade gegeben und er bringt sie in uns auch zur Wirksamkeit. Das bedeutet aber auch, sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Nur so kann er wirken, kann er in uns wirken, an uns arbeiten. Das Zweite, das Nächste, Die Gnade arbeitet nicht nur an uns und mit uns, sondern die Gnade erzieht uns sogar. Dazu Titus 2, Vers 11 und 12. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend oder rettend für alle Menschen. Und sie erzieht uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen oder ihnen absagen, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, dem jetzigen Äon. Die Gnade erzieht uns als Kinder Gottes. Kinder Gottes, Epheser 5, Vers 1. Und da wird auch ein Wort verwendet im Griechischen verziehen, das mit Kind zusammenhängt. Also erzieht uns wie Kinder. Entspricht Epheser 5, Vers 1, wir sind geliebte Kinder Gottes. Und als solche Kinder Gottes erzieht er uns aber nicht wir, sondern die Gnade erzieht uns, dass aus uns brauchbare Glieder am Leib Christi werden. Das ist der Sinn und das Ziel der Geschichte. Die Gnade erzieht uns wie oder als Kinder Gottes. Deshalb lassen wir es zu, dass er durch seine Gnade uns erzieht. Und das kann manches Mal schon sehr ans Eingemachte gehen. Und das ist gut so. Die Gnade kann in diesem Zusammenhang auch eine harte Gnade sein. 2000 Jahre Gemeinde legen ein beredtes Zeugnis davon ab. Ich habe jetzt das durchgelesene Buch von Beate und Winrich Schäffbuch über die Entstehung der Lieder. Was diese Leute gelitten haben, durchgemacht haben, nur wenige sind sehr alt geworden. Dann das ganze Mittelalter, dann die Reformation, die Gegenreformation, der 30-jährige Krieg, dann diese Pest, die Krankheit Pest und manches andere noch. Dann starben 6 Kinder von 7, dann starb die Frau, die Mutter zuerst, dann der Vater, viele Waisen und. Der Franke in Halle hat ja da ein Waisenhaus gegründet, um dieser Not Abhilfe zu schaffen. Und dann haben sie ihre Lieder gedichtet. Und was für Lieder? Eine erstaunliche Sache. Also, die Gnade erzieht uns. Es kann eine harte Gnade sein. Danke für uns. Danke, dass alles diese Gnade empfangen durften. Und nun gehen wir einfach mit ihm durch diese Zeit und unseren Weg mit ihm. Die greifen jetzt Vers 11 in Titus 2 nochmals auf. Die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend oder rettend für alle Menschen. Wenn die Gnade Gottes rettend ist für alle Menschen, dann ist der Retterwille Gottes dabei. Der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da steht in 1. Timotheus 2, Vers 4. Und wer hat seinem Willen widerstanden, fragt Paulus in Römer 9, Vers 19. Und um dieses Ziel zu erreichen, benutzt er die kommenden Zeitalter oder Äonen, indem er nicht nur uns den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade zukommen lässt, sondern allen Menschen. Auch sie werden durch seine Liebe die Gnade empfangen werden. Gott denkt in der Dimension der Ewigkeit, oder genauer gesagt, Gott denkt in der Dimension der kommenden Zeitalter und in der Dimension für alle Menschen, der Dimension der Menschheit, weil er alle erschaffen hat. Jeder Mensch, jeder Einzelne lebt nur durch ihn. Jeder. In ihm leben und weben wir und sind wir, sagt Paulus in Apostelgeschichte 17, Vers 28, seinen Zuhörern auf dem Areopag in Athen. Alles ist von ihm, vom Vater ausgegangen. Deshalb wird auch alles zu ihm zurückkehren. Das ist eine ganz einfache und logische Erklärung zu dem, was wir soeben besprochen haben. Wir haben gelesen, dass Gott uns in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen wird in Christus Jesus. Die Welt Gottes hört nicht mit Himmel und Hölle auf, sondern mit der Gnade in den kommenden Äonen. Die Lehre von Himmel und Hölle und ewiger Verdammnis springt einfach zu kurz. Vor einigen Jahren hat IDEA, ich bin ein IDEA-Leser, bin auch natürlich Kritiker, aber das ist ganz andere Zielgruppe als wir hier. Das muss man auch dazu sehen. 60% der Leser sind landeskirchliche Gläubige, fromme, sage ich mal. Da ist einfach die Thematik mitunter etwas anders, als wir es gewöhnt sind. Aber ich lese die Zeitschrift, oder das Wochenblatt. Vor einigen Jahren hat IDEA einmal das Thema Hölle behandelt. Übrigens jetzt wieder. Und was ich hier nachher sage, das ist auch von meinem Leserbrief, den ich vor ein paar Monaten wieder geschrieben habe. Also, vor einigen Jahren hat IDEA einmal das Thema Hölle behandelt. Ich habe daraufhin einen Leserbrief geschrieben mit der Bitte, es solle mir doch einmal jemand folgende Fragen beantworten. Erstens, wo ist die Hölle? Zweitens, wann läuft die Hölle? Und drittens, wer betreibt die Hölle? Dazu gab es eine einzige Reaktion von einem Pfarrer im Ruhestand, der schrieb, es ist nicht wichtig, wo die Hölle ist, sondern dass es die Hölle überhaupt gibt. Immerhin eine Antwort, der Rest schwieg. Warum? Weil die allgemeine christliche Theologie, besonders evangelikale auch, dazu keine Antwort hat. Auch jetzt in dieser ganzen Leserbriefaktion, die ging mit Nummer 33, 34 los, hat erst vor ein paar Wochen aufgehört, da gibt es keine Antwort, das ist die Hölle. Dann schreibt es dann lieber über Allversöhnung und sonst was, aber das wird ausgeklammert. Also, weil die evangelikale Welt dazu keine Antwort hat, habe ich gesagt. Zunächst lesen wir Lukas 12, Vers 4 und 5. Ich sage euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiteres zu tun vermögen mögen. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Gewalt hat, und in die Hölle zu werfen vermag. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Das sind also Menschen, die werden getötet, selbstverständlich auf unserer alten Erde, wo denn sonst. Und dann gibt es jemanden, den man fürchten soll, weil er nach dem Töten in die Hölle zu werfen vermag. Und dieses Geschehen kann sich nur auf unsere alte Erde beziehen. Deshalb sage ich, die Hölle ist nichts anderes als der Feuersee auf unserer alten Erde vor den Toren Jerusalems. Darin befinden sich der letzte Weltherrscher, oder auch das Tier genannt, der falsche Prophet, alle, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen haben, sowie die direkten Feinde Jesu zu der Zeit seiner Wirksamkeit auf dieser Erde und bestimmt noch viele andere mehr. Und dann kommen die hinein, die im tausendjährigen Reich von ihm abfallen. Das lesen wir in Jesaja 66, Vers 24. Und, der Text jetzt, und sie werden hinausgehen und sich die Leichname der Menschen ansehen, die von mir abgefallen sind. Denn ihr Wurm wird nicht sterben, ihr Feuer nicht löschen und sie werden Abscheu sein allem Fleische. Dieser Ort ist nichts anderes als die von Jesus erwähnte Hölle oder Gehenna. Und dann habe ich einmal nachgelesen, im Internet, Hölle in der Kirchgeschichte. Und dann stellt sich mal heraus, dass bis zum frühesten Mittelalter, als gegen 400, sage ich mal, oder 500, dass der Begriff Hölle gar nicht so wichtig war für die Kirche. Erst durch Missionäre Mönche, die haben dann Höllenreisen gemacht. Und so kam dieses Thema in die Christenheit. Das hat natürlich die katholische Kirche begierig aufgegriffen. Und das Schlimme ist, im 19. Jahrhundert hat das Thema wieder Fuß gefasst und seit der Zeit kannst du bei uns Evangelisationen hören, ein Ort ohne Ausgang, die Hölle, nicht wahr? Habe alles ja hinter mir. Und dann muss man fragen, wo ist dann da die Gnade und die Wahrheit? Ich will auch da noch ein Stückchen weitergehen. Da gab es vom 8. bis zum 10. Mai in diesem Jahr, 25, einen großen Kongress der sogenannten evangelikale Theologie in Langensteinbacher Höhe. Die waren nur die Einladenden, waren die Gastgeber sozusagen mit dem Titel Jesus 25. Es war eine Veranstaltung mit einem klaren Zeugnis für die Heilige Schrift, dem Bibelverständnis für Jesus, das stellvertretende Sühnopfer, das Gebet für die verfolgten Christen und über biblische Ethik. In ihrem Bericht dazu schreibt Daniela Stetter Folgendes. Das ist ja die Leiterin. in Nummer 20 in diesem Jahr. Die Veranstalter und vermutlich von wenigen Ausnahmen abgesehen, auch die Teilnehmer, da hätte ich auch dazu gehört, aber ich war nicht dabei, sind überzeugt, ohne Jesus gehen Menschen verloren. Gott wird die Hölle nicht leer lieben, wie ein Redner formulierte. Dieser Ausdruck ist schlichtweg biblischer Unfug. Denn das bedeutet begrenzte Sühneopfer und verkürzte Liebe. Solche Sätze sind das Manko der sogenannten Evangelikalen. Ich persönlich könnte mit dem Begriff Hölle nicht evangelisieren, sondern nur mit den Zielen Gottes und der kommenden Herrlichkeit und der kommenden Gnade, und das bedeutet auch mit dem neuen Himmel und mit der neuen Erde und all ihrem Leben in der Gegenwart Gottes. Aber auch das muss man sagen, ohne Gericht keine Gnade. Jetzt sind wir wieder bei der Gnade. Ohne Gericht keine Gnade. Die heutige Gnadenzeit ist nach der Entrückung vorbei und die Gerichte Gottes können furchtbar sein. Dazu Jesaja 26, Vers 8 bis 10. Ja, wir haben dich, Jahwe, erwartet auf dem Pfade deiner Gerichte. Nach deinem Namen und nach deinem Gedächtnis ging unser Verlangen der Seele, oder das Verlangen der Seele. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Innern suchte ich dich frühe. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Erst durch die Gerichte lernen die Bewohner des Erdkreises Gerechtigkeit. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, so lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Geradheit handelt er ungerecht und sieht nicht die Majestät Jahwes. Also, die Gerichte Gottes müssen diese Erde treffen, damit die Ungerechten und Ungläubigen Gnade lernen. Wir haben es durch die Verkündigung bekommen, durch das Wort Gottes. Dort aber, nach unserer Zeit, werden es die Gerichte sein, die den Menschen die Gnade zeigen müssen. Und dazu noch eine Zusatzbemerkung. Das Problem der Menschheit wird nicht die Hölle sein, sondern das Gericht vor dem großen weißen Thron, wo ein jeder nach seinen Werken gerichtet werden wird. Ausnahme sind natürlich die, die schon vorher durch den Glauben in die Herrlichkeit eingehen dürfen. Die evangelikale Welt schafft es nicht, das griechische Wort Äon, was ein Zeitbegriff ist, so zu übersetzen, wie es angemessen ist, sondern übersetzt nach wie vor mit dem unbestimmten Begriff Ewig und Ewigkeit, was dem griechischen Wort Äon nicht zugrunde liegt. Wie dramatisch dieses Thema ist, erkennen wir aus Hebräer 1, Vers 2 in der Übersetzung nach Martin Luther in der Bibelausgabe von 2017. Durch den, durch Jesus, er, dass Gott auch die Welten gemacht hat. Er hat die Welten gemacht durch Jesus. Nein, dort steht die Äonen gemacht. Es gibt nur eine geschaffene Welt und nicht mehr. Und wie gesagt, dort steht Äonen, das sind die Zeitalter, die Gott durch Jesus geschaffen hat. Es ist wie bei einem Zeitplan, wenn ein Bauherr einen Zeitplan macht, um sein Haus zu bauen. Und so hat Gott zuerst einen Äonenplan gemacht mit dem ganzen Ablauf seiner Heilsgeschichte. Äonen haben einen Anfang und Äonen haben ein Ende. Aber die Liebe Gottes und die Gnade Gottes, einschließlich der Barmherzigkeit Gottes, haben kein Ende. Die Liebe hört nimmer auf, habe ich schon mal gesagt. Sie geht weiter, auch wenn die Äonen zum Abschluss gekommen sind. Gott liebt seine Schöpfung von Anfang bis zum Schluss. Deshalb lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, auf dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Und das tut er durch seine Gnade. Und es wird ein jeder zum Glauben an ihn kommen. Denn wenn sie ihn sehen, dann werden sie auch glauben. Und somit gilt, die Gnade wird fortdauern. Wie ich in Jeremia 31, Vers 3 gelesen habe. Und die Liebe hört nimmer auf. 1. Korinther 13. Und das Verlorene bleibt nicht verloren. Lukas 15. Es gibt auch eine Stelle in Hesekiel 34, 16. Nun zitiere ich noch Matthäus 18, Vers 11. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, das Verlorene zu erretten. Und dazu dienen einfach die vielen Äonen und dazu dient die Gnade in den kommenden Zeitaltern. Und schließlich sei noch angemerkt, dass auch das Verstoßene nicht verstoßen bleibt. Auch die bleiben nicht verstoßen, die das Gericht in der Hölle und im Feuersee erleben müssen. Und dazu die bekannte und bedeutsame Stelle 2. Samuel 14, Vers 13 und 14. Hier lese ich nur 14b. Denn Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er ist darauf bedacht, dass das Verstoßene von ihm nicht verstoßen bleibe. Die Gnade nun, noch eine kleine Überschrift, die Gnade nun in den kommenden Äonen. Paulus sagt zu den Ephesern bei seinem Abschied von ihnen in Milet, das ist die bekannte Stelle Apostelgeschichte 20, Vers 17, dass er seinen Lauf vollenden werde und den Dienst, den er vom Herrn Jesus empfangen hat, nämlich zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Das war sein Auftrag, zu bezeugen das Evangelium der Gnade Gottes. Und dann fährt er in Vers 25 fort, dass er unter den Ephesern umhergegangen ist mit der Aufgabe, das Reich Gottes zu verkündigen. Er hat in der Verkündigung des Reiches Gottes auch das Evangelium der Gnade verkündet. Das bedeutet, das Evangelium der Gnade und das Königreich Gottes gehören zusammen. Deshalb wird in der Königsherrschaft Gottes auf der neuen Erde das Evangelium der Gnade, das wir empfangen haben, wieder verkündigt werden. Und das bedeutet weiter, dass in den kommenden Äonen die Gnade nicht aufhören wird, sondern wie ich schon sagte, verkündigt und auch gegeben werden wird. Nicht dem Leib Christi, der ist fertig, aber all die anderen, die noch fehlen, werden das auch empfangen. Ich weiß nicht, wie viele Glieder der Leib Christi hat, aber ich habe bei Professor Gitt gelesen, auf unserer Erde hätten 30 Milliarden bis jetzt gelebt, Menschen. Und wenn ich Wikipedia aufschlage, dann sind es 100 Milliarden. Nun sagen wir, der Gitt hat wahrscheinlich recht und so sind es vielleicht 30 Milliarden. Die müssen alle noch zurechtgebracht werden. Alles durch seine Gnade. Da gibt es ja 10 hoch x Engel, die müssen auch noch zurechtgebracht werden. Und. Also wir haben auch in der Ewigkeit noch eine große Aufgabe. Ich bin heute ein bisschen schneller, habe heute nicht so viel Text. Bin bald fertig. Zum Schluss. Da wurde vor einigen Jahren Idea die Frage gestellt, kommentiere in den Himmel. Kommentiere in den Himmel. Ein Autor meinte, ganz bekannter Mann, ich sage nicht, wer das war. Ein Autor meinte, dass Tiere nicht in den Himmel kommen könnten, weil sie sich nicht für Jesus entscheiden könnten. Und dann schreibt dazu, auch nicht die Milliarden Stechmücken und die tausende Klapperschlangen. Das war der Text. Der hat eine schlechte Stunde gehabt, wie er das geschrieben hat. Daraufhin habe ich einen Leserbrief geschrieben. Und gesagt, selbstverständlich kommentiere in den Himmel. Denn alles, was von Gott ausgegangen ist, kehrt zu ihm zurück. Allem, was Gott Leben gegeben hat, auch die Stechmücken haben Leben. Gott nimmt nicht das Leben weg, auch nicht, wem er eine Seele gegeben hat. Auch Tiere haben eine Seele, auch die Stechmücken und irgendeine Form des Geistes, sonst könnten die gar nicht leben. Und allem, was er den Oden gegeben hat, das kehrt alles wieder zu ihm zurück. Und wie gesagt, das haben auch Tiere. Bei Gott gibt es kein Nirvana, aber es gibt bei ihm Verwandlung. Und dazu lese ich noch Hebräer 1, Vers 10 bis 11, ich glaube, dass dort steht das. Alles wird verwandelt. Da steht Hebräer 1, Vers 10. Ich habe dann gar nicht aufgeschrieben den Vers. Und das ist ein Zitat aus Psalm 102, Vers 26. Aber das lese ich jetzt noch vor. Hebräer 1, Vers 10 und 11. So, da sind wir. Hebräer 1, Vers 10 und 11. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Und sie alle werden veralten, wie ein Kleid. Und wie ein Gewand wirst du sie zusammenwickeln, und sie werden verwandelt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht vergehen. Wie gesagt, ein Zitat aus Psalm 102. Du wirst dies alles verwandeln. Und am Ende wird alles zurückkehren und alles ihn loben. Besonders ausdrucksstark ist der Psalm 136, den ich schon einmal erwähnt habe, wo in 26-facher Wiederholung steht, denn seine Gnade währt ewiglich. Und dafür danken wir ihm. Und dort steht auch danken und nicht preisen, das ist ein sogenannter Hodu-Psalm, ein Dankpsalm. Und deshalb ist die Schlachterübersetzung so gut hier, weil sie sagt, dass wir ihm danken, dass seine Gnade ewiglich wird, durch alle Äonen hindurch. Und schließlich enden die Psalmen in dem großen Gotteslob all dessen, was er geschaffen hat. Und das können wir nachlesen in Psalm 148 und Psalm 150. Und nun hoffe ich, dass Gottes Gnade weiter an mir arbeitet und weiter an uns arbeitet, bis wir am Ziel sind. Die Liebe hört nicht auf. Und auch die Gnade hört nicht auf. Und das Wesen Gottes hört auch nicht auf. Durch alle Gerichte und durch alle Not und durch die Tage der Endzeit hindurch, das ist ja auch etwas ganz Furchtbares, wird die Liebe und die Gnade Gottes nie aufhören. Und das wissen wir, weil Jesus uns seine Gnade und den Glauben und die Errettung und die Versöhnung und die Rechtfertigung geschenkt hat. Und dafür wollen wir ihm einfach danken. So viel für heute. Der Herr segne uns miteinander. Und jetzt bete ich noch. Wie lange habe ich heute Morgen gepredigt? Oh, ich habe gedacht, es ist erst Viertel vor. Ah, hat es doch noch eine Stunde gereicht. Ja. Also, wir wollen beten. Vater, im Namen Jesu, wollen wir jetzt einfach vor dich treten und dir einfach danken für deine Gnade. Durch Gnade sind wir errettet worden. Was für ein Geschenk. Und du wirst in den kommenden Zeitaltern uns den überschwänglichen Reichtum deiner Gnade zukommen lassen. Wir können das uns gar nicht vorstellen, was das ist. Dieser überschwängliche Reichtum deiner Gnade, auch in Güte, wirst du uns geben. Und nun danke ich dir einfach auch, dass das nicht bei uns stehen bleibt, sondern dass du allen deine Gnade, allen deine Liebe zukommen lassen wirst. Und dass diese Welt nicht irgendetwas ist, das dem Untergang geweiht ist und nie wieder zurückkehrt, sondern nein, du wirst alles verwandeln. Einmal wird dich alles loben, Sonne, Mond und Sterne und all die Materie, alles wird dich loben und dir danken für das, was du getan hast, Vater, durch Jesus Christus. Ja, nun segne uns einfach miteinander heute. Und geh mit uns in die Woche, die vor uns liegt. Segne alle, die du uns anbefohlen hast und für die beten und für die wir einstehen und für die wir bitten. Ja, Herr, die Liste kann lang sein, aber du hörst das Gebet und erhörst Gebet. Und so erhöre auch unser Gebet, wenn wir einstehen, eintreten für andere Menschen, für unsere Obrigkeit, für unsere Regierung und für unsere Städte und die Länder und die Dörfer und alles müssen in deine Hand legen, aber wir wissen auch, es geht in die Dunkelheit hinein, aber es scheint schon dein Licht. Und wir dürfen als Lichter scheinen in diesem Kosmos heute schon. Und das möchtest du einfach auch durch uns weiter so machen, bis du wiederkommst. Und nun wollen wir einfach, Vater, in Gottes Lob enden und dir Ehre geben im Namen Jesu und dir danken für alles. Amen.